und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür, ich sag's immer, haben wir heute einen besonderen Gast hier. Ich freue mich wirklich sehr, denn auch ein Partner von uns. Und wir haben heute so ein paar tolle Announcements zu machen. Deshalb freue ich mich wahnsinnig sehr, dass heute bei mir ist Dennis Schütz. Herzlich willkommen.
Christian, ich freue mich genauso. Danke für die Einladung. Hallo
zusammen. Sehr gerne. Dennis, ich stelle dich kurz vor. Du bist extra aus München hier heute angereist zum Podcast. Und vielleicht fangen wir einfach mal da an, was du heute aktuell tust und in welcher Firma du tätig bist. Und jetzt werden vielleicht einige verwirrt sein, wenn ich den Namen sage. Eure Firma heißt nämlich Strategy Bridge AI. Also wir haben nur ein Wort, das anders ist. Und ihr habt vor 3,5 Jahren gegründet. Also ihr wart so ein knappes halbes Jahr vor uns. Wir haben uns aber damals schon kennengelernt, virtuell, per Zufall. Beim befreundeten Investor Relations Agentur. Viele Grüße an Fabian an der Stelle. Und wir sind so vor knapp einem Jahr auch nochmal zusammengekommen, weil wir gesagt haben, Joining Forces in dem Feld, in dem wir unterwegs sind. Beide was mit Strategie. Lass doch mal gucken, was wir da zusammen machen können. Da bist du Co-Founder und CEO. Davor warst du Equity Strategist bei der UniCredit und hast davor deinen Bachelor gemacht an der LMU in München in BWL und einen Master in Quantitative Finance. Hast mir aber gesagt, Masterarbeit nicht abgegeben, ne? Ja. Aber Rest alles gemacht, weil zu viel gearbeitet?
Ja, ich habe es nicht eingesehen. Ich habe es nicht eingesehen, da die Zeit zu investieren, über ein unrelevantes Thema irgendwie da schreiben zu müssen. Von dem her, ich habe die ganze Zeit gearbeitet während dem Studium und das habe ich nicht eingesehen und seitdem ja nie abgegeben. Meine Eltern sind immer noch sehr sauer auf mich.
Aber ich glaube, sehr viel mitgenommen, denn relevante Daten, das ist sozusagen, glaube ich, dein Thema schlechthin. Und ihr seid heute mit Strategy Bridge AI nicht nur Partner von uns, Strategy Frame AI, sondern ihr seid der Spezialist, wenn es um Private Company Intelligence geht. Sagen Sie, wow, wieder so ein Begriff. Private Company Intelligence. Also Daten und Analysen von privaten Unternehmen und Märkten. Also da, wo alle immer sagen, gib it nix.
Genau.
Okay, sehr gut. Da schauen wir nachher mal rein. Wir machen ja auch viel zusammen, auch in unserem Tool. Da kommen wir aber nachher dazu. Aber vielleicht erstmal so die unternehmerische Geschichte. Und deshalb musste ich das mit dem Master hier auch nochmal erwähnen. Finde ich sehr, sehr gut. Genau, es geht um das Relevante, um echten Impact und nicht Papier für die Tonne. Und das ist auch bei den Daten der Fall, wie ihr das macht. Und das finde ich großartig. Aber warum hast du denn damals in der Bank, ne? Ich sag mal, in der Bank fängt man ja meistens an, weil man sicherheitsverliebt ist oder so. Zumindest mal kenne ich so viele auch in meinem Team, die da mal anfangen und hast dann gesagt, ich gründe jetzt nochmal was.
Genau, man muss dazu sagen, ich war verliebt in das Thema Unternehmensanalyse, aber ich bin ein fauler Mensch. Das heißt, ich hatte auch immer die Idee, alles zu vollautomatisieren. Und das habe ich während jeder meiner Praktika während des Studiums gemacht und bei meiner ersten Stelle bei Amundi, Europas größter Fondsmanager. Und durfte das dann auch bei der UniCredit fortführen als erster Mitarbeiter. Ich war da irgendwie mit 30 Jahren Abstand der jüngste Teamkollege da. Okay. Habe da angefangen, Prozesse zu automatisieren, wo eigentlich alle gesagt hätten, das ist unmöglich zu automatisieren. Man braucht menschliches Feingefühl, diese Daten und Unternehmen zu verstehen. Ich habe das Thema geliebt, aber erst da wirklich realisiert, was für Probleme ich mit den lauter Neins habe. Dass man eigentlich weiß, wie es gehen würde, dass man weiß, wie man da das auf eine neue Stufe heben kann, wie man das einfach deutlich besser, zeitgemäßer machen kann. Aber KI war vor, wann war das, 6 Jahren oder so ein undenkbares Thema eigentlich, vor allem in so einem Umfeld, dass ich da mich eigentlich, ich habe mich in der Situation gesehen, dass ich gründen muss, sonst habe ich keine Chance, das umsetzen zu können. Und das war es eigentlich. Also ich würde sagen, ich war gar nicht der geborene Gründer, sondern das Problem und das Corporate-Umfeld haben mich gezwungen, diesen Weg zu gehen.
Ja, sehr gut, super. Und da haben wir uns dann auch so an der Schnittstelle so kennengelernt. Ich glaube, du hast es auch so ein bisschen parallel, habt ihr das ja gemacht damals. Und bei diesem Thema ist ja jetzt auch immer die Frage, und die kriegen wir auch immer, wenn wir sozusagen zu unseren Kunden gehen und ja zeigen, was wir da jetzt gemeinsam auch toll liefern können mit eurer Hilfe. Wo kommen denn die Daten her? Wo habt ihr die her? Private Companies, das gibt's doch alles nicht, ist doch alles hier irgendwie schön versteckt und irgendwie über verschiedene Vehikel, Kommanditgesellschaft etc. nicht erfahrbar. Das können die doch gar nicht wissen und das noch weltweit global. Wie macht ihr das?
Also dazu muss man sagen, wir sind nicht die Ersten, die in dem Feld Daten liefern. Das gibt es schon lange. In Deutschland kennen alle irgendwie die Markus-Datenbank, würde ich sagen. Das Thema, da sind wir nicht die Erfinder von, aber das Problem an so einem Datenbank-Setup ist ja, dass, warum das auch niemand nutzt, ist, ich habe vehemente Fixkosten für die Datenbank, die sind mindestens fünfstellig. Und dann brauche ich ja die Menschen, die aus diesen Daten verwertbare Informationen machen und das ja wiederkehrend. Ja, die Daten aktualisieren sich irgendwann, manchmal je nach Datenpunkt von täglich bis jährlich. Und das macht das Ganze trotzdem nicht zugänglich. Und ich hatte das Glück, in meinem alten Job quasi jede Datenbank, die es gab, irgendwie dann Zugang zu haben, habe dann gutes Verständnis für aufbauen können, was gut funktioniert, wo es eben viele Lücken gibt. Bei privaten Unternehmensdaten kommt auch die absurde Fehlerquote mit zum Tragen, wo uns teilweise Kunden von etablierten Namen geschildert haben, dass es da 20-30% Fehlerquoten noch immer gibt.
Okay.
Ich nutze die Datenbank ja selber seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber jetzt selbst in diesem Zeitalter noch geht, und da haben wir die Chance gesehen. Da haben wir gesehen, dass wir, wenn wir nicht nur Daten liefern, sondern wirklich auch die Daten in verwertbare Informationen und eigentlich nenne ich es gerne Antworten übersetze, also Antworten auf die relevanten Fragen, die sich ein Unternehmer immer stellen muss, dann schaffen wir es erst, Private Company Intelligence kommerzialisierbar zu machen, zugänglich zu machen, vor allem für alle da draußen, die das brauchen, und so hat das halt seinen Weg gefunden. Und das heißt, wo kriegen wir die Daten her? Das war deine eigentliche Frage.
Genau.
Wir gehen überall auf Primärquellen, womöglich. Das sind in Europa allein 10 Länder, wo man die Daten, wenn man da den Zugang kennt, wenn man das hinbekommt, auf die Daten zugreifen kann. Deutschland ist eines dieser Länder. Dann ist eher die schwierige Frage, wie schaffe ich es aus den Daten wirklich auch qualitativ hochwertige Daten zu haben? Und da ist der Großteil unseres 20-köpfigen Teams sind Datenexperten. Und dann gibt es auch Länder, wo die Daten nicht zugänglich sind. Da muss man dort mit den lokalen Experten quasi Partnerschaft machen und sich da die Primärdaten einkaufen. Das sind dann Sekundärquellen aus unserer Sicht.
Also sehr, sehr spannend. Also ihr seid wirklich die Datenspezialisten, wenn man das so sagen kann. Ihr sitzt da im schönen München und sucht quasi das Passende zusammen und macht das auch wahnsinnig schnell. Also vielleicht beschreibst du uns mal so ein bisschen die Use Cases. Da kommen wir dann auch gleich auf unser Zusammenspiel nochmal. Was sind so typische Use Cases oder auch Kunden, für die ihr diese Daten zur Verfügung stellt?
Angefangen wirklich haben wir das M&A-Beratern anzubieten. Die müssen ja am Ende entweder den Unternehmer betreuen aus der Verkaufssicht. Und da ist natürlich immer die Frage, wie schaut ein potenzieller Käufer auf das Unternehmen? Und das Einzige, was relevant ist, sind Daten. Ja, natürlich ist eine Story auch wichtig, ist Teil davon. Aber auch die will ein Kunde oder ein Käufer in dem Fall immer in Form von Daten, einer Prognose sehen. Und da haben wir angefangen, denen dieses Toolkit, diese Möglichkeiten zu verkaufen, dass die das quasi mitnehmen können und das den Unternehmern vorstellen können. Das heißt, da haben wir angefangen. Daraus hat sich automatisch auch der Use Case Käufer abgeleitet. Das heißt, dass Private Equity sich dieses Toolkit genommen haben, um dann wirklich Unternehmen, die auf deren Tisch landen, was Hunderte pro Jahr sein können, im Regelfall auch sind, dass sie da schnell verstehen, was für strategische Stärken haben die Unternehmen, wo zeigen sie Verbesserungspotenziale, was könnte ein potenzieller Wert dieses Unternehmens sein. All das liefern wir denen. Und du hast es so schön gesagt, irgendwie wir sind da die Experten auf dem Gebiet. Was uns das erlaubt zu sagen, ist, dass uns jetzt mittlerweile auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nutzen bei Gutachten. Also das ist ja die höchste Kunst, ja, dass man da bei einem S1, S6 Bewertungsgutachten für Unternehmen da unsere Analysen mitliefern kann. Und auch Banken, sowohl im Kreditgeschäft als auch im Firmenkundengeschäft. Das war für uns jetzt quasi der heilige Gral, da wollten wir hin und haben da jetzt mittlerweile eine sehr gute Abdeckung in Deutschland.
Sehr gut, sehr gut. Also wirklich höchsten Respekt. Jeden Report, den ich so in die Finger kriege von euch, und da sind ja doch ein paar, das ist einfach wirklich beeindruckend. Und wenn man weiß, wie viel Arbeit da manuell früher drin steckte und ja bei vielen Beratern da draußen auch heute noch drin steckt, müssen wir mal sagen. Und auch die Fehlerquote, die da häufig drin steckt, hatte gerade wieder so einen Fall, ne? Ganz große Beratungsgesellschaft. In der Excel-Tabelle waren da noch so viele Fehler drin, dass das Marktmodell, ja, so lala passte, ne? Ich sag's mal vorsichtig. Und deshalb haben wir gesagt, irgendwie, das passt super zusammen. Irgendwie, wir verstehen uns ja auch ganz gut. Das ist natürlich immer hilfreich, aber es bringt auch einen Mehrwert für Unternehmenskunden. Und hier kommen wir dann natürlich mit ins Spiel. Wir haben viele Unternehmen, die auf unserer Plattform quasi sind, die selber auch nicht immer alle Daten so zur Verfügung haben, wie wir das gerne hätten oder wie sie es auch selber gerne hätten. Und da jetzt die Frage auch mit dem, ich sag mal, mit dem ominösen AI-Begriff, wie er bei uns ist, wie er bei euch ist, was AI denn da so macht. Und da haben wir uns einfach mal zwei beziehungsweise drei Use-Case-Themen rausgegriffen, die jetzt, und das ist jetzt so ein bisschen die Premiere, die wir jetzt hier verkünden. Wir machen auch noch ein Webinar dazu, wo wir es nochmal zeigen können, auch im Video. Aber wir werden auch hier ein paar Verlinkungen machen, dass man mal sieht, was ist denn das? Wie sieht denn dann auch so ein Produkt aus, dass man zum Beispiel bei uns in der Plattform, in der Strategy Frame AI, dann auch direkt per Knopfdruck über die AI anfragen kann und sich erstellen lassen kann. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit dem Thema Benchmarking, Financial Benchmarking, können wir vielleicht auch drüber streiten, Financial, Fragezeichen. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, das ist jetzt Core in jedem unser, für jeden unserer Kunden einmal im Jahr verfügbar. Magst du einmal kurz sagen, was das alles beinhaltet, wie das entsteht und wie schnell das entsteht?
Gerne, also wir haben gesagt, Daten sind essentiell. Ich glaube, in der heutigen Welt gibt es kaum einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, die nicht mit Daten arbeitet. Wenn ich jetzt den Fall habe, ich bin im letzten Jahr irgendwie mit 6% gewachsen. Sagt mir noch niemand, war das gut, war das schlecht? Ja, man mag meinen, dass Wachstum gut ist, aber jetzt Gegenbeispiel, alle meine Wettbewerber sind mit 25% gewachsen. Ja, dann sind diese 6% eine Katastrophe. Und da ist offensichtlich was falsch gelaufen. Der einzige Grund, warum ich 6% gewachsen bin, ist, weil der Markt so wahnsinnig gewachsen ist. Aber das war keine Eigenleistung. Und das kann ich auf alles übertragen. Das kann ich auf die Margen übertragen. Auch auf meine Verschuldung. Ja, oder wenn Unternehmen, wir jetzt besonders in den jetzigen Zeiten, ist Liquidität ein Thema. Wie viel Working Capital sollte ich wirklich haben? Und wie viel kann ich mich hier noch als Liquidität freischaufeln? All solche Fragen kann ich erst fundiert beantworten, wenn ich das vergleiche mit möglichst vergleichbaren Unternehmen. Und das ist es, was wir beim Financial Benchmarking machen. Das heißt, im Kern sind die wichtigsten KPIs, nachdem ich ein jedes Geschäftsmodell tracken muss, also Wachstum, Margen, Rentabilität, Verschuldung, Working Capital, all sowas. Und jetzt vergleichen wir das Unternehmen einmal mit den Wettbewerbern, transparent, mathematisch in Perfektion aufgearbeitet. Das heißt, ich sehe überall, wo ich besser bin als meine Wettbewerber. Hier darf ich wirklich von einer Stärke sprechen. Und ich sehe auch überall, wo ich hinterherhinke, was ganz klar Potenziale sind, die genauso wichtig sind. Ja, auch das ist schön. Im besten Fall hätte ich gerne überall Potenziale, weil dann weiß ich, da steckt noch ganz viel Verbesserungspotenzial. Das ist das eine. Jetzt kann es aber natürlich sein, wenn ich jetzt diesen Fehler mache und mich nur mit dem Wettbewerb vergleiche, ist diese Analyse trotzdem in vielen Fällen fehleranfällig. Weil was ist, wenn jetzt der Wettbewerb in Schieflage ist oder wenn diese ganze Nische, in der ich mich herumtreibe, gar nicht so attraktiv ist? Also darf ich hier nicht aufhören. Ich muss einen Schritt weitergehen und muss jetzt neben meinen 30, 50, 70, je nachdem engsten Wettbewerbern, mich auch nochmal zusätzlich mit meiner ganzen Branche benchmarken. Weil dann erst finde ich raus, wie attraktiv ist denn die Nische, in der ich aktiv bin. Sehe ich irgendwie, dass meine Wettbewerber unterdurchschnittliche Margen haben und ich könnte ganz leicht mich noch verbessern, wenn ich mich mehr in einem anderen Segment der Branche annähere. Auch sowas wird dadurch herausgearbeitet. Das heißt, ich habe hier wirklich ein unverfälschbares Bild, nennen wir ist, weil wir wirklich jede dieser Benchmarks beziehen und kriegst so ein fundiertes Bild, was sich einmal im Quartal, spätestens einmal im Jahr aktualisieren kann und genau weiß, wo stehe ich, wo habe ich Verbesserungspotenziale. Und jetzt, du hast es gesagt, Financial Benchmarking, warum mag ich den Begriff Financial nicht? Naja, weil das klingt so eingrenzend, das ist aber ein strategisches Benchmarking eigentlich, weil die Daten sind der einzig valide Punkt, mit dem ich das machen darf. Aber eine Marge sagt mir alles darüber, wie es meine Preissetzungsmacht, ja, die Rohertrags- bis EBIT-Marge. Da kann ich genau ableiten, wenn ich das mit dem Wettbewerb vergleiche, wie hoch ist die Preissetzungsmacht des Unternehmens, das ich mir anschaue. Wachstum natürlich in Kombination mit den Margen sagt mir über die Skalierungsfähigkeit vieles Unternehmens. Also da kann ich wirklich fundierte strategische Informationen ableiten. Und das macht das Ganze so mächtig und essentiell in meinen Augen.
Sehr gut. Ich habe den Namen gleich schon mal geändert. Strategic Benchmarking klingt auch super, passt noch besser rein. Wie lange hat man früher für so einen Report manuell in der Bank?
Ja, also die Referenzwerte, die wir bekommen, gehen von 20 bis 120 Stunden. Da gibt es alles, je nachdem, wie viel Arbeit man natürlich reinstecken will. Ja. Aber das ist der Referenzwert.
Sehr gut. Und jetzt ja die Frage, wie schnell geht's denn jetzt?
Ich habe es gesagt, wir brauchen die Daten des Unternehmens. Die sind vor allem im Mittelstand oft nicht komplett öffentlich verfügbar und oft vielleicht auch nicht für das aktuelle Jahr verfügbar. Das
heißt, aber in unserem Strategieprozess, da kriegen wir die ja, weil dann, da hat man ja ein Eigeninteresse. Ne?
Ganz genau. Und dann, wenn man die kriegt, dann ist das sofort verfügbar. Also die Rechenzeit ist immer noch, ich sag mal, eine Stunde. Ja. Aber man kann das am selben Tag, eine Stunde später, wenn man es alles sofort erledigt, quasi haben. Also das geht instant, weil es ist im Kern Finanzmathematik, die da noch abläuft, fehlerfrei und damit schnell.
Genau, und ich sage es jetzt mal so, auf Knopfdruck.
Ja.
Und dann ist es quasi fast da. Also das heißt quasi, und deshalb haben wir gesagt, für unsere Kunden, das ist einfach der Burner, das sozusagen mit an Bord zu haben. Deshalb haben wir das jetzt auch jedem mit reingepackt, zumindest mal einmal im Jahr an der Stelle, weil wir gesagt haben, das ist einfach so ein Wert. Und das ist heute, wenn es, ich sag mal, wenn wir es auf Papier ausdrucken würden, sind die Reports so 20, 25 Seiten lang, mit wahnsinnig vielen Insights, auch Bewertungen, Ableitungen, warum, wieso, weshalb der Wettbewerb auch vielleicht hier besser margenträchtig agiert. Also wirklich auch Ableitungen, die mir wirklich schon strategische Hinweise in den Handlungsfeldern geben, wo ich anpacken muss, um genau diese richtigen Stellschrauben zu drehen. Und das ist natürlich für alle in diesem Strategieprozess, schießt sie noch mal mehr nach vorne. Also das muss ich wirklich sagen, wir haben das jetzt ein, zwei Mal gesehen bei Kunden. Es kriegt dadurch noch mal mehr Geschwindigkeit, aber auch noch mehr Tiefe. Und das finde ich einfach, das ist einfach unglaublich. Von daher vielen, vielen Dank, dass wir das dann hier so cool machen können in der Kooperation. Und das den Kunden und dem Mittelstand insbesondere dann auch so zur Verfügung stellen können. Das macht einfach wirklich, wirklich Spaß. Und unsere KI kann dann auch damit arbeiten, ne? Das muss man ja auch sagen. Das ist dann der Ultra-Mehrwert am Ende des Tages.
Sehe ich genauso. Ich glaube, das ist ein Startpunkt. Mhm. Das zeigt mir quasi genau transparent, rein auf Basis von Daten, wo ich stehe. Mhm. Aber es hat noch nichts mit Umsetzung zu tun.
Absolut,
und deswegen macht diese Kooperation so viel Sinn, weil
absolut,
ja. Dann muss man daraus Ableitungen treffen. OKRs, das ganze Spiel.
Alles, was dazugehört.
Genau.
Aber es gehört auf jeden Fall in die Situationsanalyse.
Ja,
absolut. Jetzt kommt Werbung. Wir haben bei Strategy Frame AI ein klares Ziel. Wir wollen die Strategiearbeit von mühsamer Fleißarbeit befreien und dabei weniger Copy-Paste, weniger endlose PowerPoint-Schlachten produzieren und dafür mehr Fokus auf den wirklich wichtigen Themen haben. Aber machen wir uns nichts vor, manchmal braucht es doch eine wirklich knackige und richtig stark visuelle Präsentation, die ein Thema auf den Punkt bringt. Zum Beispiel fürs Townhall-Meeting, ein Board-Meeting oder auch für den großen Auftritt. Und da kann ich nur sagen, vertraue ich persönlich immer unseren Freunden von iPointing, dem absoluten Qualitätsmarktführer, wenn es um das Thema PowerPoint geht. Und deshalb geht da auch unsere klare Empfehlung hin. Wenn ihr nochmal eine PowerPoint braucht, dann wendet euch einfach an die Kollegen von iPointing. Link zu iPointing findet ihr dazu in unseren Shownotes. Das war die Werbung. Jetzt ist das noch nicht alles, denn wir haben auch das Thema Market Intelligence ansonsten, also öffentlich zugängliche Daten, die wir crawlen können, auch mit unserem Partner, mit Sascha an der Stelle. Aber es gibt so Nischen und dann sagen die Kunden immer, ach, wir sind in so einer Nische, da finden sie nichts. Und da finden wir dann auch nichts mit der Market Intelligence. Und da haben wir sozusagen ein zweites Thema mit euch gemeinsam, nämlich der Nischenmarktreport. Magst du uns mal sagen, wie das denn jetzt wiederum geht? Weil das sind dann auch nochmal roundabout 20 Seiten pro Nische, auch in der wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und wir haben das jetzt schon mit sehr, sehr vielen, sehr speziellen Themen versucht. Und ich muss sagen, es war jedes Mal eye-opening.
Danke. Ja, also war eine folgerichtige Ableitung von dem, was wir eh schon gemacht haben. Wir sitzen mittlerweile auf einem großen Datensatz, vor allem an eben nicht öffentlichen Daten, wie du sagst, proprietären Daten zum Teil. Und da hat sich es angeboten, dass wir auf Basis dessen nun wirklich auch qualitativ Märkte unabhängig eines Unternehmens analysieren können. Und das heißt, das Schöne ist, wir haben hier einmal unsere Daten, die ja durch den ganzen Qualitätscheck durchgegangen sind, also wirklich verwertbare Daten. Und jetzt ist es so, das wissen wir alle, es gibt wunderschöne Daten frei öffentlich verfügbar. Das Problem mit diesen Daten ist aber, die sind einmal in Textform. Ich bin gezwungen, mit KI, also vor allem generativer KI dran zu gehen. Und die ist fehleranfällig. Die ist extrem fehleranfällig, weil die kann mir nicht eine gute Quelle von einer schlechten sehr gut unterscheiden. Die kann die wird halluzinieren, das ist das richtige Wording. Und wir können diese Daten jetzt wieder verlässlich zugänglich machen, weil wir die ganzen Thesen in einem Artikel quasi gegenprüfen können. Wir können quasi Quellen auf Seriosität prüfen, weil wir ableiten können, sind die Marktzahlen, die sie liefern, auch wirklich gebackt mit den Daten, die wir eben zu den Märkten haben. Und dadurch können wir jetzt quasi unsere der Daten mit öffentlich verfügbaren Daten kombinieren und wirklich wieder qualitativ ganze Nischen analysieren. Und du hast es gesagt, wir hören das ständig. Ich habe gar nicht mehr mitgezählt, wie oft uns am Anfang gesagt wurde, das ist aber so eine Nische, da findet ihr nichts. Mhm. Jedes Mal haben wir was gefunden. Aber ich will auch viel wichtiger sagen, was eigentlich über dem Ganzen steht. Ich glaube, wenn man sagt, ja, unser Markt ist so nischig, das geht nicht. Ich würde das am Ende als Ausrede abtun.
Ja,
weil
absolut.
Ein Vergleichen ist immer besser, als es nicht zu tun. Und wenn ich mal wirklich in einem Markt bin, ich habe gehört, das habe ich nie geprüft, irgendwie Blitzerhersteller soll es nur eine Handvoll irgendwie in Europa yeah. geben, dann verstehe ich schon, dass dann, wenn die Wettbewerber einfach nichts publizieren, ja, dann gibt es für diesen Nischenmarkt nicht. Aber es gibt ein Marktniveau drüber. Ich kann mich ja trotzdem mit den möglichst bestpassendsten, angrenzenden Märkten vergleichen. Hauptsache, ich vergleiche mich, weil ja, mit Daten arbeiten ist immer besser, als ohne Daten zu arbeiten. Und manchmal muss man dann in sauren Apfel beißen, kann ja nicht von Wettbewerbern, sondern mehr von Marktbegleitern irgendwie sprechen. Aber trotzdem erzählt mir das einfach extrem viel darüber, wo ich Potenziale habe, wo ich vielleicht noch besser werden kann. Mhm. Deswegen, ja, das sollte niemals eine Ausrede sein in meinen Augen.
Absolut. Viele nutzen es als Ausrede, weil sie sich auch einfach nicht mit dem Markt beschäftigen wollen, nicht wissen, wie sie Marktpotenziale rechnen können, und dann ist ja schnell gesagt, wir finden nichts. Und dann machen wir weiter Blindflug nach Bauchgefühl. Ja. Und der geht in diesen Zeiten, komme gerade von einer Konferenz mit 120 Unternehmern, der geht nicht mehr gut. Also der geht schon lange nicht mehr gut, aber jetzt geht er wirklich nicht mehr gut, und zwar für jeden. Ne? Das ist wirklich ein Thema. Hast ein schönes Beispiel mit den Blitzern? Gibt es eine Market Intelligence. Von daher, da habe ich so ein paar Insights. Also viele Grüße da an die Kollegin an der Stelle und auch an Sascha, was das Thema angeht.
Fun ja. Fact vielleicht noch ja. zu dem Punkt. Ich bin auch ein Bauchgefühlsmensch, muss ich dazu sagen. Ja. Deswegen, ich kann jedem verstehen, dem es da genauso geht. Aber bei mir ist dann wichtig, dass meine Teamkollegen dann, die sind deutlich zahlengetrieben, in dem Fall. Witzig, wenn man bedenkt, was wir beruflich machen, aber ich glaube sehr ans Bauchgefühl. Ich glaube, das ist super wichtig, aber ich kann auf Basis des Bauchgefühls niemals einschätzen, funktionieren wir gerade besser als Marktteilnehmer oder nicht.
Es ist die Kombination aus allem, die wir hier machen müssen, und auch bei aller KI, die bei uns, die bei euch drin ist, bei allen Zahlenwerk, bei allen quantitativen Daten ist die qualitative Seite auch ein entscheidender Faktor. Nicht der einzige, wir negieren den auch nicht, wir versuchen den auch abzubilden. Es ist dann aber die Kombination aus dieser Qualität von Daten, dann auch mit den richtigen Leuten am Tisch zu sitzen und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Denn das ist es am Ende des Tages immer eine Grundlage für eine Diskussion, die wir dann im Strategieprozess am Ende des Tages führen. Jetzt gibt's noch ein bisschen was. Also das sind jetzt so die zwei, je nach Themenfeld. Das ist jetzt nicht immer dabei für die Branche, weil das können ja sehr, sehr viele Branchen dann die Unternehmen sein. Aber die sind dann sozusagen auch abrufbar ohne Probleme bei uns im Tool. Mit eurer Hilfe. Und ihr habt sozusagen, hast ja gesagt, mit M&A angefangen. Das Thema M&A Intelligence spielt ja auch in der Strategieabteilung für das anorganische Wachstum dann eine große Rolle. Wir haben ja so ein Beispiel, haben wir in München zusammen auch vorgestellt. Die Company, die jetzt nicht mehr vielleicht in die USA gut liefern kann mit ihren Produkten, weil sie da keinen Standort hat und jetzt 50% Zölle im Stahlbereich zum Beispiel bezahlen soll, sucht jetzt vielleicht ein Übernahmetarget. So, und da habt ihr ja auch was wahnsinnig Tolles, Thema Longlist zum Beispiel. Das in Kombination nochmal mit dem Benchmarking oder der Unternehmensanalyse, die auch nochmal wahnsinnig schnell Ergebnisse bringt.
Genauso funktioniert es. Also ich kann wenn ich den Prozess mal von A bis Z durchspiele, ich habe einen Markt vorliegen, ich habe viele Märkte, in die ich potenziell reingehen könnte. Ich kann mir erstmal zu jedem dieser Nischen, egal wie klein sie sind, eine Analyse geben lassen, um direkt rauszufiltern, was ist der Markt, auf den ich mich fokussieren sollte. Dann kann ich jetzt für diesen einen Markt, könnten auch mehrere sein, aber jetzt an diesem Beispiel zu bleiben, für diesen einen Markt sagen, finde mir alle Unternehmen, die zwischen 10 und 100 Mitarbeitende haben, die irgendwie ein positives EBIT haben, die mindestens 3% gewachsen sind. Alles, was ich halt brauche, genau da kriege ich dann die Liste, genau diese Liste all dieser Unternehmen mit allen möglichen Daten. Was macht das Unternehmen, bald Gesellschafterstrukturen, Finanzdaten, alles, was ich dazu halt brauche. Und jetzt könnte ich für diese Liste, ich könnte erstmal entweder alle anschreiben, schauen, wer ist überhaupt bereit zu verkaufen, und dann für diese Shortlist an Unternehmen so eine Analyse generieren und anschauen, was ist denn, wer sind hier die strategischen Überflieger, wer sind hier die ich mir besonders anschauen sollte, bis hin zu, was könnte ein fairer Wert sein, nicht, dass man einen fairen Wert am Ende dann zahlen muss und nicht, dass jedes Mal immer auch der faire Wert am Ende über den Tisch geht, ja, das ist eine Verhandlungssache, da spielen viele Faktoren mit rein, aber zumindest mal auch hier mit Daten gefüttert zu sein, um einfach zu wissen, worauf lasse ich mich ein, was sagen mir die Daten. Da wollen wir wirklich von A bis Z diesen ganzen Analyseprozess, wir sagen wirklich von Screening über Sourcing bis hin zur sogenannten Red Flag Due Diligence, nennt man das, das abbilden.
Sehr gut. Und dafür haben wir auch einen kleinen Knopf bei uns in der Software, heißt M&A Intelligence. Und wenn die Kunden das dazu gebucht haben, dann gibt's das auch, und zwar mit eurer Hilfe. Und deshalb da nochmal vielen, vielen Dank, dass wir diese Kooperation haben. Ich glaube, es wird dem Mittelstand dann nochmal einen absoluten Schub bringen, auch in der Professionalisierung dieser Themen, aber auch in der finanziellen Zugänglichkeit dieser Themen und in der ein bisschen der, auch wenn Berater ja heute eure hauptsächlichen Kunden sind, auch ein bisschen in der Unabhängigkeit vom Berater, die wir hier ja auch ein bisschen mit vorantreiben wollen. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber vielleicht nochmal eine Frage, bevor wir zum großen Ratschlag am Ende, den wir ja immer haben, kommen. Ich werde jetzt gerade so viel gefragt, insbesondere nach dem Handelsblatt-Artikel. Ja, boah, wann gibt's denn jetzt dann die Maschine, wo ich auf den Knopf drücke, kommt alles raus, direkt schon Handlungsempfehlungen hinten raus. Wo geht das noch hin? Brauchen wir überhaupt noch Leute da in den Bereichen? Wie siehst du das so ein bisschen oder vielleicht konkreter? Was sind Innovationen vielleicht auf deiner Roadmap, die du teilen möchtest und kannst, natürlich nur, wo du sagst, das wäre geil und da werden wir auch hinkommen in den nächsten ein, zwei Jahren?
Das war jetzt sehr viel. Also ich glaube vorweg, ich glaube nach wie vor an den Menschen, genauso wie davor. Ich finde es sehr schön. Ich habe da tatsächlich vor ein, zwei Wochen war ich in Hamburg ein paar Kunden besuchen. Und da waren wir auch bei einem Dinner, wo irgendwie das ganze Team des Kunden, es waren dann 20, 25 Leute dabei waren. Und eben auch die Praktikanten und Analysten. Und es war sehr einschneidig, weil die Praktikanten wussten, jetzt wegen unserem Tool werden die keine Festanstellung da bekommen, weil die da das Hiring gestoppt haben. Und die haben mir gesagt, danke, wir sind dankbar. Ja, das war eigentlich das Schöne, weil die haben überhaupt keine Lust, diese repetitive Arbeit zu machen. Die suchen keine Beschäftigungstherapie.
Richtig.
Weil wenn das zu ersetzen ist, ja, dann braucht es natürlich deren Kopf nicht für solch, ich sag mal in dem Fall dann stupide Arbeit. Die sind froh, dass sie jetzt sich anderweitig umschauen können und da quasi zum Tragen kommen, wo man ihre Expertise, ihr Können, ihr Talent braucht. Und das ist das Schöne. Ich glaube, da wird es immer Wege geben und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, in diesem Raum vor allem, dass Menschen mehr vielleicht zu Gründern werden, schneller zu Gründern werden, auch wenn das innerhalb eines Company-Setups ist, weil man hat indirekt quasi seine zwei, drei Praktikanten direkt zur Hand, die da unterstützen.
Ja. Also super, danke für dieses Beispiel. Wie oft hat mich diese Frage jetzt erreicht? Müssen wir jetzt alle Juniorstellen abkündigen? Ja. In dem Feld ja, aber es ist nicht schlimm.
Ja. Ganz genau.
Ist nicht schlimm. Die können ja andere sinnvolle Sachen machen, wenn ich überlege, was ich jetzt Praktikant gemacht habe oder am Anfang. Das sind keine Arbeiten, die man da wirklich machen will.
Eben kein junger Mensch braucht Beschäftigungstherapie.
Richtig,
vielleicht gar kein Mensch, aber zumindest erst besonders die Jungen nicht. Von dem her, das war sehr schön, war toll, das da mitzubekommen. Da habe ich auch die eine oder andere Träne verdrückt, muss ich sagen. Das war wirklich eine tolle Sache. Und jetzt hilf mir nochmal, was war die...
Ja, Innovation nach vorne. Also wo geht's denn noch hin, die Reise?
Das ist eine sehr spannende Sache. Also wir werden jetzt erstmal den ganzen Prozess optimieren, wo ein Mensch unser Tool nutzt. Ich glaube, das nimmt schon viel vorweg.
Absolut.
Das heißt, solange Menschen auf unsere Plattform gehen, werden wir hier alles Mögliche tun, dass die möglichst mit einem Klick genau dahin kommen, wo sie es hinbrauchen. Mhm. Darum geht's. Das heißt auch ein bisschen zu antizipieren, was Menschen machen. Also ich will, wenn vor allem, das ist das Schöne im Strategy Frame, dass immer das gleiche Unternehmen, das im Kern immer was Ähnliches macht dran, da müssten wir sofort antizipieren können, welche Märkte könnten direkt spannend für die sein oder gibt es neue Wettbewerberinformationen, gibt es irgendwas, was jetzt hat plötzlich den Unternehmenswert massiv beeinflusst, all solche Informationen zu antizipieren und direkt hier die Infos zu stellen, dass ein Kunde, ein Nutzer niemals überlegen muss, welchen nächsten Knopf muss ich drücken, da muss es hingehen, ist gar nicht so kompliziert. Das wird das Erste sein. Viel spannender finde ich aber die Überlegung der Welt, dass bald nicht mehr Menschen die Plattform nutzen werden. Ich als User hätte keine Lust, mir irgendwie 10 Passwörter merken zu müssen, irgendwie neben meinem ChatGPT oder Wettbewerbern, die alle nutzen im Alltag, extra nochmal auf andere Plattformen auszuwandern. Das heißt, wir denken eigentlich schon in die Richtung, was werden KI-Agenten, wer auch immer eigentlich die Nutzer unserer Informationen sind, wie können wir da schnellstmöglich am einfachsten die Infos liefern. Und da geht viel in unserer Reise hin. Natürlich verbessern wir den ganzen Output, den wir generieren, aber ich glaube, diese User Experience, das ist das Hauptthema aktuell, weil wir auch da den Kunden einfach keine oder den Nutzern keine Zeit stehlen wollen und es kinderleicht machen müssen, dass man an die Informationen kommt, die man braucht.
Sehr gut. Und das verbindet uns in unserer Mission: Strategie einfach machen und auch die Daten und den Zugang zu diesen Daten der Unternehmensbewertung und der Märkte einfach machen. Also wirklich perfekt, würde ich sofort drauf einschlagen. Wir ja auch, wir sagen auch, ja, wir haben heute ein visuelles Framework. Das ist, glaube ich, auch wichtig und richtig. Aber wenn alle wieder ihre OKRs updaten müssen oder ihre Projekte, wir wissen alle, Projektupdates, PMO, alle freuen sich, wenn wieder der Berater anruft und sagt so, wo bleiben die Folien? Das werden wir auch anders machen in Zukunft, nächstes Jahr. Ich sag mal, Speech wird ein großes Thema werden, ist es ja schon, bei uns aber auch in der Plattform. Und ich sag mal, wenn nachher im Vorstandsbüro, im Vorstandsmeeting die Kollegen einfach eine Frage stellen können an das System, sie kriegen instant clean Antwort über Märkte, über Situationen, über Opportunities, dann haben wir, glaube ich, beide einen guten Job gemacht.
Ja, würde ich auch sagen. Ja,
super, ne? Sehr gut. Wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber einen habe ich noch an der Stelle. Denn was würdest du denn jetzt sagen, wenn jemand sagt, boah, das klingt alles super, will ich haben für mein Unternehmen in meinem Strategieprozess idealerweise, dann ja, könnt ihr gerne natürlich bei uns Termin buchen und wir kriegen das hin gemeinsam. Das ist gar kein Thema, aber was würdest du dem denn antworten oder als Rat geben, wenn er sagt, ja, in unserer Nische, da gibt es keine Daten?
Das habe ich, glaube ich, schon vorhin angeschnitten. Ich würde sagen, bitte nicht mit dieser Hypothese jetzt da sich verschließen. In den meisten Fällen, ich glaube bisher in allen, konnten wir jemand, der das gesagt hat, vom Gegenteil überzeugen. Und im Endeffekt halte ich das eher für eine Ausrede. Mhm. Ich glaube, dass man, selbst wenn es so wäre, dass man in so einer wirklich extremen Nische unterwegs ist, dann zumindest sich mit Marktbegleitern irgendwie vergleichen muss. Man wird immer eine passende Vergleichsgruppe finden, um sich da messen zu können. Von dem her, ja, den Sport, wo nur einer antritt, den gibt's nicht. Genauso ist es im Unternehmens Leben. Das heißt, ein Vergleich ist immer wichtig, den wird es immer
und
geben.
Immer richtig und richtig gut. Und jetzt, da mache ich dann unseren gemeinsamen Anspruch drauf. Jeder, der kommt, für jeden finden wir was, oder? Ja, wunderbar. Dennis, ich sage ganz herzlich Dankeschön für alle, die es interessiert. Wir packen natürlich alles in die Shownotes, da wo es natürlich hingehört. Wenn ihr Fragen habt, bucht euch gerne auch Termine bei uns. Überhaupt kein Problem, findet ihr auch in Shownotes, auf der Website etc. Und dann zeigen wir euch auch gerne, wie wir die Daten im Strategy Frame für euch alle verfügbar machen. Dennis, herzlichen Dank.
Ich sage auch danke.